Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Podcast der Welt. Heute mit den News, Le News Time. Es ist Samstag und dazu habe ich mir natürlich wieder den wunderbaren Robin aus München eingeladen. Wie so oft. Guten Morgen, Robin.
Wunderschönen guten Morgen.
Es ist Samstag in der Morgen, der Gin Tonic, der Kaffee steht bereit. Wir haben gerade schon im Vorgespräch über Kaffeesorten gefachsimpelt. Du machst natürlich auch immer Gurke in deinen Kaffee, gell? Habe ich gerade gehört.
Gurke in den Kaffee und manchmal auch noch so ein bisschen Zitronenzeste. Ganz liebig, ja.
Der gute Holunderkaffee. Wir wollen über die News der Woche reden, wenn ihr das Format noch nicht kennt. Ihr kennt es ja hoffentlich schon von unseren vorherigen Folgen. Wir wollen die 2, 3 wichtigsten News der Woche kurz für euch zusammenfassen und natürlich auch kommentieren. Das ist ja das Interessante daran. Und dabei interessieren uns nicht irgendwelche neuen Spiele-Releases, sondern auch so ein bisschen die Metathemen, die über den Tellerrand der reinen Spiele hinausgehen. Und wir fangen mit 2 Follow-ups an, die wir in den vergangenen Folgen schon besprochen haben. Das eine war E-Sport bei Olympia und das andere war dein Lieblingsthema, Robin, die Lootboxen. Da gibt es 2 kleinere Updates. Ich fange mal mit Olympia an. Nur eine kurze Randinformation, dass der IOC lädt am 21. Juli jetzt Branchenvertreter zum Gespräch in der Schweiz ein, um das weiter zu sondieren. Wir hatten ja schon darüber geredet, dass es durchaus realistisch wird, dass E-Sport-Disziplinen bei Olympia wirklich auch mit Medaillen ausgezeichnet werden und Athleten und Athletinnen in E-Sport-Disziplinen teilnehmen. Und dieses Gespräch mit Branchenvertretern ist jetzt, glaube ich, so ein ganz, ganz großer, wichtiger nächster Schritt, dass der IOC dort sich mit Leuten unterhält, von Riot Games natürlich, von Blizzard, von den Leuten, die Overwatch League betreuen und so weiter. Die werden da alle eingeladen und dann wird ein bisschen sondiert, denke ich, und wahrscheinlich auch schon vertraglich irgendwie mal so ein bisschen abgetastet, was denn da vorstellbar wäre, welche Kooperationen und wie und was das Reglement betrifft. Finde ich einen spannenden Schritt und ich glaube, dass das immer realistischer wird, dass der IOC E-Sport akzeptiert und in sein großes Festival da aufnehmen wird.
Ich glaube auch, dass die gerade so ein bisschen, wenn man sich die Agenda anschaut von den Sachen, die haben so ein kleines Programm-Highlight-Heftchen mit auch veröffentlicht. Da steht unter anderem drin, was sie sich vorgenommen haben, worüber sie reden wollen. Und viele von den Dingen merkt man, dass das IOC relativ neugierig ist. Gerade dieser Trend mit dem Streaming, der irgendwie ziemlich eng mit dem E-Sport auch verbandelt ist, interessiert die sehr. Und was die Lizenzierung angeht. Also ich glaube, überall, wo das IOC Geld riecht, sind sie auch relativ schnell am Start. Dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass da irgendwo in irgendeiner Richtung was geht. Aber man muss dazu sagen, es gibt tatsächlich sogar ein Panel zum Thema Gender Equality in All Sports. Und da bin ich mal gespannt, wie die überaus gender-diversen IOC-Leute da reden wollen. Ich glaube, sie haben auch nur Dudes da. Also insofern, es wird bestimmt wieder so ein gutes Panel, wo nur Typen auf dem Panel sitzen. Aber ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich nehme an, früher oder später ist dann League of Legends olympisch. Ich glaube, eine von den Herausforderungen wird wahrscheinlich sein, dieses, wie eng die Sportarten in Anführungszeichen mit einem Unternehmen verknüpft sind, das in irgendeiner Form geregelt zu kriegen, weil ich glaube, da sind halt oft viel privatwirtschaftliche Interessen drin, also jetzt nicht, dass das IOC so dem so negativ gegenüberstehen würde, aber gerade diese Spiele liegen halt quasi vollends unter Kontrolle und in der Hand von den Entwicklern bzw. den Publishern dementsprechend.
Und das ist ja bei den klassischen Sportarten natürlich nicht so, auch wenn es da natürlich Verbände gibt, kannst du ja trotzdem auch außerhalb des Verbands das machen, aber du wirst nie Overwatch-Liga gründen können, ohne Blizzard irgendwie im Boot zu haben.
Genau, also du kannst ja irgendwie nicht irgendwie deinen eigenen Server irgendwo hinstellen und Sachen hosten oder sowas, die haben da sehr viel mehr Grip dran, also so wie ich jetzt, keine Ahnung, ich kann mir Fußball kaufen und irgendwo ein Turnier machen, bis die FIFA da kommt und kreischt, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, das geht halt dann irgendwie bei sowas wie League of Legends nicht, auch gerade weil die Spielsysteme wirklich ganz exklusiv so gebaut sind, dass man das nicht machen kann.
Ja, interessant finde ich, dass sie wirklich aber jetzt auch diese großen E-Sport-Arten wie Dota, Overwatch, League of Legends und solche Geschichten einladen und eben jetzt nicht auf diese, naja, wir probieren es jetzt erstmal mit den Sportarten, die es auch in echt gibt. Und also E-Soccer, das hatten wir ja auch schon hier besprochen. Und was weiß ich, vielleicht Tennis oder sowas noch mit aufnehmen, sondern dass tatsächlich die großen E-Sport-Player hier auch ins Boot geholt werden. Das spricht ja schon einiges dafür, dass man den E-Sport als solches auch ernster nimmt, als jetzt zum Beispiel der FC Bayern München, was wir letztes Mal besprochen haben.
Ja, da hatten wir das letzte Mal drüber geredet, dass der FC Bayern seine E-Sport-Belange in dem Richtung absägt. Also vielleicht ändert das auch was daran. Ich kann mir vorstellen, wenn der IOC nach vorne geht und sagt, ja, wir machen da irgendwas oder wir machen irgendwie, jetzt vielleicht nicht direkt sowas wie die Paralympics parallel, aber die E-Olympics oder irgend so ein Spaß wird denen schon einfallen. Und dass das dann vielleicht auch irgendwie ein Signal an Vereine ist, dort mit einzusteigen. Beziehungsweise, was auch interessant ist, gerade das IOC hat ja eine sehr starke Organisationsstruktur, dass das dann vielleicht sogar das Schiff wird, auf dem dann diese die E-Sport-Strukturen stattfinden könnten. Weil derzeit sind die ja alle irgendwie so ein bisschen zum Großteil in privater Hand, beziehungsweise von den Unternehmen gesteuert. Vielleicht wäre das tatsächlich, wenn es dann ein olympisches E-Komitee oder e-olympisches Komitee gibt, würde sich das potenziell ändern und eine Macht in die Richtung verlagern. Aber wie das dann letztendlich aussieht, das steht, glaube ich, so ein bisschen in den Sternen. Ich weiß nicht, wie viel von den Ergebnissen sie veröffentlichen werden, aber neugierig bin ich definitiv.
Genau, nur der Vollständigkeit halber ist nicht nur das IOC, wie ich gerade genannt habe, sondern auch die GAISF, die Global Association of International Sports Federations, die zusammen hier dieses E-Sport-Forum in Lausanne organisieren, nur der Vollständigkeit halber. Und wie du schon gesagt hast, der Baumann, der Präsident von dem GAISF, der hat eben auch das genauso gesagt, dass sie sich davon erhoffen, ein tieferes Verständnis für E-Sports zu erhalten und welche Auswirkungen das auf die Zukunft haben wird. Also finde ich sehr positiv die Entwicklung und bin da ganz bei dir. Das kann eigentlich auch dazu führen, dass es unabhängiger von den Firmen wird. Warten wir es mal ab. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch bei den Lootboxen gibt es eine kleine Update. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass die in den Niederlanden jetzt die ersten Gesetze durchgewunken haben, was dann zu dem Geoblocking oder Geofiltering bei Valve geführt hat. Und dann hatten wir ja so ein bisschen darüber spekuliert, dass das vielleicht so eine Art Kettenreaktion in Europa auslösen könnte. Jetzt gibt es die erste Meldung aus Frankreich, wo die französischen Behörden aber gesagt haben, wir wollen das weiterhin genau beobachten. Aber die stufen das momentan nicht als Glücksspiel ein. Und das finde ich dann tatsächlich eine interessante Wendung. Hätte ich jetzt nicht so damit gerechnet, dass die sagen, nö, erlauben wir weiterhin.
Also ich glaube, die hadern auch so ein bisschen mit der Definition von Glücksspiel. Dieses, man muss irgendwie einen monetären Gewinn haben. Ich glaube, der ist sehr, sagen wir mal, internationale Definition von Glücksspiel. Und das versuchen sie auch irgendwie da mit anzubringen. Und solange der Publisher aktiv keinen Handel, an dem er mitverdient oder ermöglicht oder zumindest nicht unterbindet, sei es kein Glücksspiel. Was eigentlich so ein bisschen absurd ist, weil eigentlich gibt es das ja. Also ich meine, jetzt so einen direkten Zugewinn habe ich vielleicht nicht, aber gerade diese grauen Märkte, die gibt es ja zuhauf und die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie gefördert, aber durchaus in einigen Fällen geduldet. Also die Franzosen sind da etwas schwammig, weil eigentlich, so wie sie es formulieren, ist es dann doch irgendwie wieder ein Glücksspiel, aber sie machen nicht erstmal nichts damit.
Also das Komitee dort hat gesagt, es muss der Publisher oder der Entwickler muss aktiv an diesem Handel mitwirken. Und das machen sie ja nicht, weil Handel auf Drittseiten, wenn der Publisher sie ignoriert, ist dann kein aktives Mitwirken. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also nur, wenn sie selber an dieser Plattform mitverdienen oder die eben fördern, und eine direkte Anbindung existiert, dann wäre es illegal. Also laut französischem Gesetz ist es eben einfach nur zu wissen, dass es die gibt, aber nichts dagegen zu tun, ist kein Problem. Und deswegen haben sie sich, glaube ich, noch ein bisschen dagegen gesträubt, das als Glücksspiel zu deklarieren.
Ja, aber im Gegenzug haben sie dann auch wieder mit auch anerkannt, dass es durchaus glücksspielähnliche Mechaniken hat, was ja auch wieder alle irgendwie unisono sagen, ja, also ähnlich ist es ja schon und das sei schlecht für Kinder. Aber Glücksspiel ist es nicht. Also es ist, glaube ich, die wandern da auch häufig auf einem sehr dünnen Grat, weil die haben auch eine sehr starke Games-Industrie und auch einen sehr starken Lobbyverband. Ich gehe davon aus, dass die denen auch so ein bisschen auf den Füßen standen. Was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil ich meine, da hängen viele Arbeitsplätze und viel Geld dran. Aber ja, die verweisen zudem auch noch auf eine europäische Initiative, dieses Gaming Regulators European Forum, GREF, und die kümmern sich um solche Sachen prinzipiell auf europäischer Ebene und die sollen in absehbarer Zeit Publikation, irgendeine Stellungnahme zu diesem ganzen Thema veröffentlichen. Also ich nehme an, dass viele Europäer sich jetzt darauf dann in Zukunft beziehen werden. Die Belgier haben es mit Sicherheit angestoßen, die Holländer auch. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass früher oder später da auch eine europäische Lösung irgendwie aufschlägt, wie wir natürlich prophezeit haben seit x Jahren, seit uns diese verfluchten Beuteboxen, verfolgen. Aber ja, also ich meine, es ist tatsächlich ein fragwürdiges Geschäftsmodell, je nachdem, wie man, von welcher Warte man es sieht, gerade was Verbraucherschutz, Jugendschutz und so weiter angeht, da greifen sehr viele Dinge ineinander. Eine europäische Lösung halte ich tatsächlich auch für das Schlauste, muss ich ehrlich sagen. Auch aus Entwicklersicht, dass ich nicht irgendwelche Länderlösungen mache, so wie Steam, die gerade einfach so eine Art Geoblocking für ihre Stores betreiben. Ist ja auch nicht, auch irgendwie nicht angenehm. Also, ja. Und das Problem ist damit nicht vom Tisch. Dementsprechend hoffe ich, dass es wirklich irgendwie die Europäer sich hinsetzen, sich Zeit nehmen und dann eine einheitliche Regelung finden. Wir haben ja ehrlicherweise gesehen, was das GDPR ist, hat zwar irgendwie wahnsinnig Chaos ausgelöst, aber wenn man ehrlich ist, ist es von Verbraucherseite her deutlich angenehmer, wenn ich eine europäische Lösung habe. Und da wissen auch die Unternehmen, die in Europa agieren, woran sie sich halten müssen. Also es ist deutlich besser, eine Regulierung zu finden, die auf alle Länder hier zutrifft.
Gut, kommen wir zum ersten nächsten großen Thema, nämlich Stichwort Yeti. War mir so unter dem Projektnamen noch gar nicht bekannt, aber eine sehr interessante Meldung. Google arbeitet angeblich, so laut der aktuellen Gerüchteküche, die unser bekannter Jason Schreier von Kotaku mal wieder eingesammelt hat in der Branche. Google arbeitet angeblich an einem Gaming-Streaming-Dienst, was erstmal jetzt ja nicht so verwundert. Haben ja schon so ein bisschen Bestrebungen in die Gaming-Ecke auch gemacht in den letzten Jahren. Und angeblich ist dort auch ein Stück Hardware in Arbeit, in Entwicklung. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Google arbeitet an einer Spielekonsole, aber es soll ein Gerät sein, mit dem höchstwahrscheinlich dieser Streaming-Dienst dann auch abgespielt werden kann. Noch ein paar Takte zu dem Streaming-Dienst. Da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die Branche gerade total heiß ist auf dieses Streaming-Thema. Also der Guillemot von Ubisoft hat gesagt, das wird das nächste große Ding. Wir hatten auf der E3 schon gesehen, dass sowohl Microsoft als auch Sony als auch viele Publisher immer mehr auf diese Streaming-Dienste und Abo-Modelle setzen. Und deswegen hat mich jetzt diese Rumors um Google tatsächlich überhaupt nicht überrascht. Und ich finde sie auch sehr plausibel, was dort in dem Artikel bei Kotaku geschrieben ist, an was die arbeiten und was die sich da vorstellen. Immer auch mit dem Wissen, dass Google parallel ja auch andere Unternehmen hat, die diesem Dienst zuarbeiten können, nämlich Google Fiber, das heißt ein unglaublich schnelles Internet. Also die arbeiten auch wirklich aktiv daran, die ganzen Probleme auszulöschen durch andere Dienstleistungen, wie eben Glasfaserkabel verlegen und so weiter, die dem Streaming-Dienst immer noch so ein bisschen im daran hindern, größer und schneller zu wachsen. Jetzt habe ich mich arg verworren in meinem Satz und sehr viel Parallelschienen aufgemacht. Aber ja, was hältst du denn davon, Robin? Glaubst du, dass Google an einem Streaming-Dienst arbeiten könnte? Hältst du diese Gerüchte auch für plausibel?
Also das kann ich jetzt weder bestätigen, noch kann ich das verneinen. Ich halte es für sehr plausibel. Da sind wirklich viele Faktoren im Spiel, abgesehen davon, dass Google wirklich überall eigentlich auf jeder Hochzeit irgendwie tanzt. Die sind ja ein relativ flexibles Unternehmen, seitdem sie auch irgendwie nicht nur Google sind, sondern sie heißen jetzt irgendwie Alphabet und machen für jedes Ding, was sie irgendwie machen, gründen sie sich mit irgendeinem Buchstaben des Alphabets aus. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, gerade auch wie du sagst, die haben die Infrastruktur mit Google Fiber, sehr interessant, und die haben diese Endgeräte mit Chromecast ja eigentlich auch schon mal irgendwie ein bisschen auf den Markt geschmissen. Das heißt, so gerade was Video-Streaming angeht, sind die durchaus erfahren und die dürften mitunter die beste Datencenter-Dichte haben, vielleicht noch irgendwie getoppt von Amazon oder vielleicht noch Microsoft. Aber ansonsten kann ich mir das sehr gut vorstellen. Der Trend an sich ist ja jetzt nicht so wahnsinnig neu. Also ich meine, wir haben ja irgendwie auch schon die Geburt und schon einige Tode von diesen, von irgendwie OnLive, Gaikai, wie sie nicht alle hießen, erlebt. Ich bin gespannt, wenn die Großen dann da irgendwie einsteigen, ob das dann was wird. Aber ja, es sieht so aus, dass die Publisher und Plattforminhaber, die bereiten sich, glaube ich, darauf vor, dass es am Ende nur noch irgendwelche Thin-Clients gibt, die vielleicht nur noch ein Videosignal ausgeben und eine unfassbar krasse Netzwerkkarte drin haben.
Und wenn ich es einem zutraue, dann tatsächlich Google, weil die drei Sollbruchstellen, die so Sachen wie OnLive bis jetzt gekillt haben, ist A, die Bandbreite. Das heißt, das wird für Google kein Problem sein, zumindest in den Ballungsgebieten da auch das Budget zu haben, zu sagen, wir bauen hier die Netze aus. Ja, also wenn Google wollte, könnten die sogar Deutschland zu einem Glasfaserland machen, wenn sie wollten. Ja, also vom Budget her kriegen die das hin und wahrscheinlich auch von ihrem Stellenwert. wären die Leute ganz, ganz schnell dabei zu sagen, ja cool, dann kaufe ich mir halt schnelleres Internet bei Google, wenn die Telekom das hier nicht hinkriegt. Also das könnten sie schaffen. Ist natürlich immer eine Frage der Zeit, wie schnell sowas vorangeht, aber sie haben die Möglichkeiten dafür. Dann haben sie, wie du gesagt hast, die Serverdichte, dass auch wenn das ein Riesenerfolg wird, dass sie genügend Serverkapazitäten haben, um diese Spiele zu rendern, die ja dann ja nur als Video übertragen werden. Und der dritte Punkt ist, sie haben halt unglaublich viel Erfahrung mit YouTube und Streaming. Also sie haben einfach diese Expertise auch schon. Das heißt, wenn das YouTube Gaming quasi aufgebohrt wird, dass du dort nicht nur anderen Leuten beim Videospielen zuschaust und deine YouTuber und deine Let's Player hast, sondern einfach mit einem Klick kannst du sagen, das Spiel, was Onkel Kronk da jetzt gerade spielt, das will ich jetzt selber spielen. Dann zahlst du irgendwie kurz deine Abo-Gebühr. Da arbeiten sie ja auch gerade schon dran, dass die Zahlung über YouTube und so als Premium-Dienst funktioniert. Ja. Dann sagst du Klick und dann fängt einfach dieses Spiel bei dir an zu laufen. Dann kannst du direkt an der Stelle theoretisch auch einsteigen, wo der YouTuber gerade ist oder der spielt gerade Fortnite und du sagst, ich will jetzt auch mitspielen, ja. Machst irgendwie Klick und spielst im Browser-Tab quasi direkt mit. Und das traue ich denen so als Gesamtkonzept tatsächlich zu, dass sie das stemmen könnten, weil sie würden damit nicht direkt in Konkurrenz treten, so wie eine Ouya oder sowas, die dann versuchen musste, zwischen Nintendo, Sony und Microsoft zu bestehen, sondern sie greifen halt genau an der Stelle an, wo die junge Gamer-Generation ja sowieso schon ist, nämlich in dem ganzen Videobereich.
Ich glaube, gerade mit dem, wie du die Situation gerade beschrieben hast, hast du quasi deren Pitch-Video einmal abgehandelt, weil genauso wird es aussehen.
Was es noch nicht gibt übrigens.
Richtig, aber ich glaube, das ist exakt so dieses Ding, wie sie das aufziehen werden. Oh, guck mal, Gronkh spielt gerade was, und wenn du auf diesen Knopf drückst, dann spielst du das 2 Minuten später auch, ohne dass du irgendwas runterladen musst und sonst irgendwas. Also ich meine, gerade viel bei denen geht da irgendwie auch im Business-Bereich geht auf dieses komplette File-Streaming. Das heißt, du hast irgendwie keine Daten mehr bei dir irgendwo rumliegen, sondern die werden irgendwie alle ganz, ganz, ganz schnell irgendwo im Hintergrund von einem Server runtergezuzelt und du kannst dann damit direkt damit arbeiten. In der Zeit, in der dein Photoshop aufgeht, ist die 17 MB-Datei eh runtergeladen. Insofern ist es dann auch egal. Es ist erstaunlich, wie gut diese Sachen funktionieren. Also ich bin da, obwohl ich ja auch irgendwie so Digital Native und bla 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 bin ich auch oft skeptisch, gerade wenn es um solche wir ersetzen jetzt irgendwas, was du seit 200 Jahren benutzt, also irgendwie so File-Systeme und Sachen lokal speichern, du speicherst nur noch in der Cloud. Da bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch. Aber nachdem wir das jetzt bei uns relativ viel einsetzen, muss ich sagen, das funktioniert schon ziemlich gut. Also auch die Integration in so ein bestehendes System, hätte ich nicht gedacht, dass es so geht. Ich bin bei diesem ganzen Video on Demand, sondern Video Game on Demand Streaming echt aber noch ziemlich skeptisch, weil diese Latenzen, die ich da bis bei allen Prototypen bisher irgendwie mitgekriegt habe, die sind schon ziemlich erheblich. Also, wenn der Server da nicht wirklich ums Eck steht, dann hast du aus technischer Sicht einfach das Problem, diese Distanz hat halt einfach eine Latenz. Also, es ist nicht instantan da, es geht einfach nicht. Selbst wenn du unfassbar schnelles Internet hast, es gibt eine Latenz, die einfach durch physikalische Gegebenheiten da ist. Und wie man die eliminieren möchte, da bin ich tatsächlich noch gespannt. Die Server müssten physisch näher an die Leute ran. Und dass deswegen Rechenzentren verschoben werden, kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht, wenn die ohnehin irgendwie ausbauen, dann sind die auch näher an den Leuten dran.
Genau, weil du wirst immer das Problem haben, egal wie schnell das Internet ist, wie du gerade schon gesagt hast, dein Input hat ja null Lag und das Spiel hat aber dann Lag. Und das wird halt immer das Problem sein, auch für Singleplayer und gerade in Multiplayer-Erfahrungen, dass du dieses Gefühl hast, mein Charakter steuert sich nicht direkt oder so.
Ja.
Das ist, glaube ich, einer der großen Probleme und da hilft dir halt, da hilft nicht mal Google Fiber.
Nee, und vor allem, das sind Gamer, die quieken ja schon, ich merke das ja schon, wenn ich irgendwie was relativ langsames sogar in Anführungszeichen spiele und es ist einfach nur diese Bildverbesserung von meinem Fernseher an und ich habe da irgendwie einen Lag von 5 Millisekunden und da wäre ich schon Teufelswild. Also und wenn man das dann irgendwie hinkriegen will über diese Strecken, da also Hut ab, wenn man das hinkriegt. Wenn es einer macht, dann ist es wahrscheinlich Google, muss man zugeben. Aber die haben auch schon Sachen vergeigt, siehe Google Glass oder sowas. Beziehungsweise das heißt nicht vergeigt. Sie haben sie eingegraben und an anderer Stelle wieder aufleben lassen. Aber die sind auch nicht unbedingt, nur weil sie was anfangen, heißt es nicht, dass sie es fertig machen. Das ist auch ein Unternehmen, was früher oder später merkt, wenn irgendwas nicht läuft und die Sachen dann auch killt.
Ja, gerade auch im Spielebereich hat sich ja sowohl Amazon als auch Google haben ja schon so ein bisschen eingekauft, aber so die richtig großen Knaller sind da ja noch nicht bei rausgekommen. Gerade Google hat in letzter Zeit auch viele Projekte eingestellt, was ja nicht unbedingt negativ sein muss. Es kann ja auch einfach nur heißen, dass Experimente nicht funktioniert haben. Das muss ja nicht negativ sein. Aber sie haben Phil Harrison inzwischen bei sich. Das ist der, was war der Executive, also irgendeine Manager-Ebene bei Sony und bei Microsoft. Also wenn einer Erfahrung mit Konsolen und Launches und Markt und sowas hat, dann sicherlich Phil Harrison, auch wenn er jetzt vielleicht zum etwas älteren Eisen gehört, aber sich diese Branchenerfahrung einzukaufen, war sicherlich ganz klares Signal, dass sie in diese Richtung was arbeiten und entwickeln werden.
Ja, also Google ist bekannt dafür, dass sie, wenn sie was machen, dann kaufen sie gut Leute ein. Die haben auch für ihr Daydream-Projekt haben sie sicher den Noah Feldstein geholt, der jetzt auch irgendwie keine kleine Nummer war. Das war bestimmt ein sehr, sehr, sehr teurer Einkauf. Und das auch nur für diese, für ihr VR-Projekt. Also, die probieren es schon wirklich. Und das heißt, man darf gespannt sein. Und spätestens, wenn es Google Fiber vor der Haustür gibt, wird es wahrscheinlich auch irgendeinen Game-Abo-Service dafür geben.
Ja, und ich denke, dass dieses zweite Gerücht, was damit schwirrt, dass Google an einer Hardware arbeitet, das ist wahrscheinlich so eine Art Übergangslösung, würde ich sagen, dass man parallel eben auch sich überlegt, wie könnte man diese Leck-Problematik vielleicht insofern reduzieren, dass man so eine Art, wie hast du gesagt, Light-Konsole oder Small-Konsole?
Ach so, also ein Thin-Client, ja. Also
so ein Thin-Client hat, der halt vielleicht dann auch die Möglichkeit hat, bei Spielen, die zu viel Leck haben oder solange du eben noch nicht bei Google Fiber bist, die Spiele dann irgendwie doch dort auf eine SSD irgendwie runterzuladen, um vielleicht so ein bisschen diese Übergangsphase zu reduzieren. Also ich glaube, dass es einfach eine Parallelentwicklung ist, die aber eher so ein bisschen unabhängig davon passiert.
Man darf nicht vergessen, im Businessbereich ist das auch ziemlich im Kommen. Also diese Thin Clients eben, wo ich eigentlich nur noch ein Screen habe, wo hinten so eine ganz kleine Box dran hängt, die eigentlich nicht mehr ist als eine Netzwerkverbindung und ein Anschluss für meine Maus und Tastatur. Mein Rechner, auf dem ich arbeite, ist eine Instanz auf irgendeinem Server, dementsprechend deutlich sicherer, weil sie einfach irgendwo remote gekillt werden kann und alles remote irgendwo läuft in irgendeinem Rechenzentrum. Und da kann man dann auch so beliebig skalieren. Das ist ja irgendwie so der Bullshit-Bingo, der absolute Joker, dieses Skalieren. Wenn ich da irgendwie auf einmal dann 32 GB RAM haben will, dann drücke ich einen Knopf und dann ist das auf dem Server für mich freigegeben. Also dieser komplette Trend hin, alles irgendwie virtualisiert laufen zu lassen, der ist im Businessbereich der längst da. Wenn es dann im Gaming irgendwann auch wirklich so weit ist, dass es läuft und halbwegs lagfrei läuft, dann würde mich das tatsächlich nicht überraschen, wenn es eine Google-Lösung ist.
Ja. Gut, wir sind gespannt, was da passiert. Yeti ist das Stichwort. Mehr seht ihr dann auch bei Jason Schreiers Artikel auf Kotaku. Haben wir natürlich verlinkt bei uns im Blogpost oder natürlich auch auf der Patreon und auf der Steady-Seite. Je nachdem, wo ihr das gerade hört, müsstet ihr das auch in euren Podcast-Clients sehen, diesen Link. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir werden nicht erst dann gegen AI spielen, wenn Google die Yeti-Konsole rausbringt, sondern vielleicht schon sehr viel früher. Ich habe zwei, drei interessante News rausgesucht, die alle mit Artificial Intelligence, also mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Es fing an mit dieser Woche mit OpenAI von dem Investor Elon Musk, den ihr auch von diesen Raketen und so kennt und den selbstfahrenden Autos und Tesla und so weiter. Also eine Non-Profit-Organisation, OpenAI, die sich eben der Erforschung von künstlicher Intelligenz verschrieben hat und Elon Musk finanziert diesen ganzen den Laden. Und die arbeiten gerade, wie so oft, eben mit Spielen, um die künstlichen Intelligenzen auszuprobieren, um zu beobachten, wie AI lernt. Und die Herausforderung haben sie vor einem Jahr oder so, glaube ich, schon gemeistert, als Single AI gegen einen einzelnen Dota-Spieler in einem Match zu gewinnen. Also Dota, das Dota 2 genauer gesagt, das MOBA-Spiel, und dort hat die AI schon gewonnen. Kennt man ja auch schon aus Go und aus Schach, da haben ja die AIs auch schon gegen Menschen gewonnen. Und jetzt aber die nächste Schwierigkeitsstufe sozusagen ist, dass sie versuchen, ein Fünfer-Team zu erstellen, was in einem vollen Match Dota 2, 5 gegen 5, gegen Pro-Teams bestehen kann, die über Jahre zusammenspielen, die irgendwie Strategien und Taktiken sich erarbeitet haben, die wirklich in die Tiefe im Spiel das auch antizipieren können, was die Gegner gerade machen. Und da arbeiten die gerade dran. Und da wird im Juli, glaube ich, ein Turnier dann veranstaltet, wo sie Pro-Teams herausfordern, was sie dann auch streamen. Und da gibt es ein ganz interessantes YouTube-Video, wo die wo sie so zeigen, wie sie so einen internen Event gemacht haben, wo sie eben gegen hauseigene Teams schon gewonnen haben. Die hatten dann auch so einen relativ berühmten Dota-Caster dabei, der dann auch schon so ein kleineres Team aus dem Publikum gecoacht hat und gegen das haben sie auch schon gewonnen. Und die Schwierigkeit ist halt eben wirklich, dass diese 5 AIs, die eine eigene Instanz sind, auch diese Teamfähigkeiten jetzt lernen müssen. Und die ersten Ergebnisse sahen schon so aus, als könnten sie tatsächlich so ein Pro-Team schlagen. Und ich weiß nicht, ob ich überrascht oder ein bisschen beängstigt sein soll von dieser raschen Entwicklung.
Also ich finde es faszinierend, weil das für mich irgendwie so einer der Bereiche war, wo ich dachte, okay, bis man da auf ein Niveau kommt, wo man was so eine Mischung ist. Also ich meine, Schach kann ich irgendwie verstehen und Go auch, weil das irgendwie so Dinge sind, die relativ einfach denkbar sind. Also wo ich irgendwie, wenn ich einfach genug Rechneroperationen irgendwie auf den Tisch lege, dann kann ich das menschliche Gehirn einfach überholen und
vorausberechnen
einfach. Richtig. Genau. Also selbst wenn du da irgendwelche kreativen Lösungen machst, dann kann da der Rechner einfach mit seiner geballten Rechenleistung dich wegpusten. Das hat mich jetzt, sagen wir mal so, auf einer technischen Ebene nicht mehr so überrascht. All diese langsamen Prozesse oder sowas, die sind eigentlich tendenziell einfacher abzubilden, gerade mit so einer künstlichen Intelligenz. Aber gerade weil dieses Videospiel, also dieses obskure Dota, von dem alle reden, weil das ja auch eine Herausforderung ist, die nicht einfach nur irgendwie berechnet werden kann, sondern wo es auch viel auf Reaktionen ankommt, auf
Bluffen auch,
ja. Ja, genau, also so eine Mischung aus strategischer Planung, aber dann auch irgendwie aus diesem, aus eben Geschicklichkeit und doch auch so ein bisschen irgendwie Situationen lesen und erkennen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut sich eignet, dass man da irgendwie ein Spiel macht. Dementsprechend, ein Spiel, eine AI macht, die das spielt. Entsprechend ist es eine, glaube ich, interessante Herausforderung, gerade auch für die künstliche Intelligenzentwickler, weil das halt eine Herausforderung ist, die unter anderem auch Momente haben kann, die nicht vorhersehbar sind. Dass ja all das, was ja irgendwie eine AI irgendwie schwierig zu bauen macht, ist, was passiert, wenn sie irgendwie was nicht erkennt oder irgendeine Situation nicht richtig einschätzen kann. Und ich war schon ziemlich angetan, als sie diesen einzelnen Spieler fertig gemacht haben und dass dieses Team doch jetzt ziemlich gut gespielt hat gegen dieses Halbprofi-Team, fand ich auch überraschend, weil gerade diese Zusammenarbeit von einzelnen Instanzen und wie die miteinander kommunizieren, ist natürlich interessant. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie der Datenstrom aussieht zwischen diesen Intelligenzen, also was die sich erzählt haben, wie die Situation gelesen haben und was sie sagen, irgendwie Danger hier und mach das und ich brauche Hilfe oder sonst irgendwas.
Nein, die haben Human Noobs, lol. Das haben die nicht geschrieben.
Ja. und der gute News, also der Caster meinte auch so, ja, das ist relativ krass, wie die auf Fehler der Menschen reagiert haben, weil die einfach super unverzeihlich in jeden Fehler, den jemand reingemacht hat, einfach nur reingekloppt haben. Ich meine, sowas wie Last Hitten verstehe ich, dass das eine AI besser macht als ein Mensch, weil die einfach deutlich schneller schalten kann, wann muss ich die Attacke starten, damit sie genau im richtigen Moment dort trifft. Also gerade
klar, weil die mit der Information natürlich viel besser umgehen können, die
mathematischen. Genau. Ja, und da ist auch der Klick dann nicht mit dem Zufall überlassen. Schaffe ich das noch? Denke ich gerade über was anderes nach? Und die haben halt irgendwie 18 Stränge parallel, an denen sie rumdenken. Dementsprechend, der denkt noch, während er irgendwie dein Last Hit denied, denkt er schon irgendwie drüber nach, was er in der nächsten halben Stunde irgendwie mit dir macht, wenn du da hinten irgendwo rumläufst. Also ich glaube, insofern ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, aber gerade diese Kommunikation halte ich für einen Fortschritt, der ja vielleicht sogar ein bisschen gruselig ist. Also ich meine, wenn die dann auch Auto fahren dürfen, ich weiß nicht.
Ja. Ich finde es auch nicht überraschend, dass die gewinnen. Klar, ja. dass der Computer bei solchen Wettkämpfen die Nase vorn hat, wundert mich tatsächlich nicht. Interessant finde ich aber auch die Art und Weise, wie sie der KI das Spielen beibringen, weil es eben nicht programmierte Spielzüge sind. Das ist ja das Interessante daran, sondern dass die KI sich das mehr oder weniger selber beibringt durch einfach einen klaren Lernprozess. Also eine ähnliche Meldung gab es diese Woche auch parallel von der Google DeepMind-Geschichte. Das ist deren KI. Die ja auch an sowas arbeiten, die nutzen das auch bei Spielen, weil man an Spielen einfach gut sowas testen kann, glaube ich, weil man direkt irgendwie schnelle Ergebnisse hat. Die haben einer KI Quake 3 beibringen lassen, also sich selbst. Die haben die KI quasi so die Basics an die Hand gegeben, wie sich der Charakter steuert, was Ziel des Spiels ist und so weiter. Und dann haben die einfach das Ding Trial and Error ständig spielen lassen. Und durch diese Trial-and-Error-Geschichte die hat gegen sich selbst gespielt sozusagen, hat sie halt gemerkt, was funktioniert nicht gut und hat halt einfach unglaublich schnell sehr viele Übungsstunden. Und wenn man sich mit Pädagogik und Lernentwicklung und so ein bisschen auseinandersetzt, gibt's ja so diese Faustformel, ein Kind muss eine Sache 10.000 Mal machen, bevor sie Profi ist darin. Und das wissen auch sehr viele Profisportler, ja, einfach Training, 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 im Kopf immer wieder auch die Rennstrecke durchgehen und so weiter. Und die haben diese Erfahrung ja auch schon. Man kennt es ja auch schon aus der Pädagogik, dass einfach viel Wiederholung dich erst zu einem Experten macht. Und das ist halt witzig, dass die KI jetzt diese gleichen Phasen durchmacht. Die DeepMind hat 500.000 Partien ausgetragen in Quake. Die haben jeweils 5 Minuten gedauert. Und hat halt einfach so einen riesen Vorteil gegen dich als menschlicher Spieler, weil bis du 500.000 Partien ausgetragen hast, bist du halt irgendwie Rentner, wenn es gut läuft. Und dadurch haben sie es auch geschafft, dass die DeepMind gegen menschliches Team in Capture the Flag in Quake 3 Arena gewonnen hat, weil sie eben einfach sehr viel mehr Übungszeit hatten und sehr viel besser die Taktiken und so verinnerlicht hat. Also parallele Entwicklung, beide haben jetzt gegen Menschen gewonnen. Und ich glaube, dass dieses Reinforced Learning der Schlüssel ist, um wirklich KI auf den nächsten Level zu bringen.
Also diese Übungsstunden sind wirklich beeindruckend. Ich habe mir das mal überlegt. Also ich meine, gut, mich würde wahrscheinlich auch so die Standard-KI wegpusten. Ich bin wirklich sehr schlecht. Aber das Algorithmen und diese Netzwerke, diese neuronalen Netzwerke und KI, dass die lernen können, das ist für mich so ein abstraktes Konzept. Weil alles, was ich in dem Bereich kenne, ist halt, was man in Spielen vor allem als KI bezeichnet, ist fast immer nur eine Reaktionstabelle. Das ist so, ja, hier, das ist die Situation und so reagierst du darauf. Das machst du. Alles, was dann irgendwie so als emergentes Verhalten, also alles, was sich daraus irgendwie ergibt, ist eine Ableitung aus einer total simplen, hier, das sind deine Parameter, nach denen du agierst, Matrix. Also das ist ziemlich simpel. Und manchmal erstaunlich simpel, wie die reagieren. Es geht
eigentlich zu weit, dass wir das immer schon KI genannt haben.
Ja, so richtig. Also ich meine, so eine richtige Intelligenz war es nicht. Und die hat auch manchmal gewisse Vorteile gehabt und hatte Informationen, auf die der Spieler jetzt direkt keinen Zugriff hatte und so weiter. Aber
Civilization, genau.
Ja, aber das ist halt ein also die Situation, dass die wirklich auf der gleichen Ausgangsposition ist wie du, mit einem ähnlichen Wissen anfängt und sich dann ähnlich wie so menschlich da hocharbeitet und auch versagt und also das Versagen finde ich persönlich sehr sympathisch, aber dass sie das halt irgendwie deutlich mehr macht als du selber und aus diesem Verhalten lernen kann. Und für mich ist das total faszinierend zu sagen, okay, wie versteht denn der Algorithmus oder wie ist denn die Entscheidung getroffen, dass das jetzt gerade schlecht war? Gerade wenn er gegen sich selber spielt. Also wenn zwei Kacknoobs gegeneinander spielen, wie werden die denn dann besser? Also finde ich tatsächlich irgendwie beeindruckend, dass man aus dieser Ausgangssituation was lernt. Ich meine, klar, als Menschheit haben wir uns auch entwickelt über einen gewissen Zeitraum und wir waren am Anfang auch alle ziemliche Kacknoobs, aber also ich finde es faszinierend. Ich bin da total, gerade dieses OpenAI, die schreiben auch übrigens, da gibt es einen sehr tollen Blogpost dazu, die haben ein kleines Video dazu gemacht und es ist auch sehr unterhaltsam, finde ich, darüber zu lesen, wie sie wie sie das angegangen sind, weil es ein unglaublich faszinierendes Thema ist, aber eben auch eine interessante technische Herausforderung, die dann auf so viele Felder angewandt werden kann. Also der kann da nicht nur Dota 2 spielen, sondern der kann dann auch dieses blöde Trolley-Problem lösen. Also dementsprechend, ich freue mich drauf.
Ja, ich finde es nicht nur faszinierend aus einer so technischen Ecke, sondern auch als reiner Konsument, als Spieler von Spielen finde ich es tatsächlich eine coole Entwicklung, weil wenn diese OpenAI ist ja Open Source, das heißt, du könntest in Zukunft als Spieleentwickler ja auch dann auf sowas zurückgreifen und in deine Spiele einbinden, sodass du eben nicht mehr mit Excel-Tabellen hantieren musst, um einen Multiplayer für Singleplayer quasi zu entwickeln und Computergegner für deine Spiele zu entwickeln, sondern du kannst halt tatsächlich sagen, hier gibt's eine AI und die wird besser und die lernt mit dir und die passt sich deinem Spielstil an. Also ich glaube, dass das so als Modul früher oder später auch in so Sachen wie Unity oder sowas dann existent sein wird und als Plugin existieren wird, um einfach bessere KI-Gegner in Computerspielen zu machen. Also ich glaube, dass wir da im Endeffekt alle von profitieren werden und die Spieleentwickler im besonderen Maße.
Und vor allem, was ja interessant ist, dass du dann gar nicht mehr investieren musst daran, dass du irgendwie diese kompletten Entscheidungsmatrizen für die baust und dieses wie funktioniert die KI in meinem Spiel und wie reagieren Gegner, sondern ich kann rein theoretisch auf diesen Knopf drücken und sagen, alles klar, du spielst jetzt erstmal 500.000 Partien Shift Happens und dann kannst du das mit mir spielen. Also das ist ja total abgefahren. Das sind so Probleme, die eigentlich, von denen ich nicht dachte, dass man die irgendwann automatisiert lösen kann, dass die KI sich das dann selber beibringt, wie sie sich da dort irgendwie verhält oder wie sie damit dann klarkommt mit so Situationen, die nicht vorhersehbar waren.
Und, ja, oder auch so coole Spielideen, die man so bis jetzt noch nicht machen konnte, dass du quasi Koop-Erlebnis machen kannst, also Couch-Koop mit einer AI, ja? Dass du quasi eine nackte AI da reinwirfst, die nur die Grundregeln kennt und gemeinsam mit dir diese Spiele arbeitet und dann, je öfter du dieses Spiel spielst, desto besser funktioniert ihr als Team. Also auch solche Sachen sind ja dann vorstellbar, die momentan so ja nur gecheatet funktionieren würden.
Und auch eine Herausforderung von so Spiele-AIs ist ja durchaus, dass sie einen Spieler nicht einfach komplett wegputzen. Ja, also die so zu machen, dass sie auch ein angenehmer Gegner ist. Also einer, der dich jetzt nicht irgendwie jedes Mal abzieht. Oder deswegen gibt es ja auch, also gerade gibt es auch interessante Artikel dazu, kann man ein bisschen gucken, so Gamasutra, ein paar Leute immer mal ein bisschen was geschrieben aus der Entwicklung. Es gibt interessanterweise, wie sich zum Beispiel Gegner in Left 4 Dead verhalten, dass sie sich teilweise absichtlich, dass sie dich zum Beispiel von hinten nicht angreifen, einige Gegner, weil das quasi unfair wäre.
Das würde sich so anfühlen, auch wenn es nicht wäre, ja, genau.
Genau, also es ist eigentlich, es ist ja mal festgestellt, es ist nur frustrierend für die Spieler und dementsprechend warten die dann zum Beispiel, wenn sie irgendwie von hinten sind, von hinten sich irgendwie nähern, dann warten die oder geben irgendwelche Warnsignale, bevor sie es machen, obwohl das irgendwie völliger Blödsinn ist, dass sie das eigentlich machen. Ja, also es ist eine interessante Entwicklung und auf das Unity-Plugin warte ich tatsächlich. Also das wäre, glaube ich, eine echte Erleichterung für einige Entwickler.
Absolut. Ja, und vielleicht geht's dann sogar so weit, dass du nur noch das Plugin runterlädst und das entwickelt dann sogar noch das Spiel für dich. Da gibt's nämlich auch Entwicklungen. Früher oder später werden dann vielleicht auch die ersten Spiele von KI komplett übernommen. Daran arbeiten auch schon einige Leute. Es gibt ja auch schon so Kunstprojekte, wo man KI quasi Kunst erschaffen lässt, die ja unter bestimmten Parametern dann kreativ tätig wird. Finde ich auch super spannend. Auf Nerdcore auch einige Beispiele da schon gesehen in dieser Entwicklung. Und es gibt jetzt eine Angelina, ein Entwickler hat eine Angelina-KI entwickelt, die quasi dazu befähigt wurde, selbst eigene Spiele zu kreieren. Also er hat dieser KI die Tools an die Hand gegeben, um so ein bisschen so eine Level-Architektur zu machen. Und er wirft dann ein paar Keywords rein und die Angelina baut dann daraus ein kleines Indie-Spiel sozusagen. Und der Entwickler hat jetzt einige dieser Ergebnisse, die da entstanden sind, auf itch.io veröffentlicht. Und ein Spiel heißt Wheel and Steel. Und diese KI schreibt sogar den Beschreibungstext. Und den möchte ich gerne mal vorlesen. Zitat. Dieses Spiel handelt von einem ruchlosen Piraten, einem Dieb. Das Spiel hat nur ein Level. Ziel ist es, den Ausgang zu erreichen. Auf dem Weg dahin müsst ihr verhindern, dass die Bande euch umbringt. Ich verwende Soundeffekte von Freesound, beispielsweise Vagabundengeräusche. Durch Google und ein Tool namens Metaphor Magnet fand ich heraus, dass Menschen sich manchmal vom Dieb gehasst fühlen. Also wählte ich ein unheimliches Musikstück von Kevin MacLeods Webseite, um die Stimmung des Spiels zu unterstreichen. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. In Zukunft werde ich weitere Levels ins Spiel packen und die Spielmechaniken verfeinern. Zitat Ende. Also dieser komplette Text stammt tatsächlich auch von dieser Angelina-KI. Und das Einzige, so sagt zumindest der Entwickler Michael Cook, hat nur Thief und Gangs als Wörter dort eingespeist und den Rest hat die KI selber gemacht. Es ist kein wirklich gutes Spiel, es ist quasi nur so eine My First 3D-Map, oder? So ein bisschen, wo man halt rumlaufen kann.
Es sieht so ein bisschen aus wie dieser Screensaver, den es früher bei Microsoft gab, der mit diesem, wo man durch dieses Labyrinth geht, irgendwie MS Labyrinth oder sowas. Sieht sich durch, ja, hat seine Ähnlichkeiten. Ähnliche Textur und Geschmack hat er auf jeden Fall, oder hat sie auf jeden Fall, Angelina. Ist bestimmt auch interessant. Ich glaube, in dem Zusammenhang sind auch schon viele Entwickler dabei, sich sowas auszudenken, gerade was irgendwie Level-Design angeht. Man kann ja gewisse Parameter und Level schon irgendwie definieren und sich die dann generieren lassen. Das ist dann irgendwie alles prozedurales Game-Design oder prozedurales Level-Generieren. mit Sicherheit interessant, dass man das komplette Spiel damit macht. Für so Ideen gibt es ja auch so Random Game Name Generator oder sowas. Das ist ja, aber da ist ja keine Wissenschaft dahinter. Wenn Google das dann macht, nehme ich an, dann werden es tatsächlich vielleicht sogar ganz interessante Spiele. Ich glaube, dieses ist halt eine Form von, ich glaube, gerade so ein digitaler Kunst. Ja, da sehe ich das immer mehr, also so auf irgendwelchen Festivals oder sowas, da ist halt gerade dieses Thema KI ist halt super faszinierend, weil es halt eine Entität ist, die wir jetzt nicht unbedingt verstehen und die nicht unbedingt von Menschen gemacht ist, sondern die sich halt selber irgendwelche Dinge ausdenkt und am Ende was ausspuckt. Also wenn es die KI hinkriegt, irgendwie den kompletten Portierungsprozess auf Xbox und PS4 durchzuziehen, dann glaube ich, kann sie was. Davor rede ich nicht mit der KI.
Die hat aber auch schon 2D-Plattformer gemacht. Also ja, von daher.
Lächerlich, ja. Das kann jeder.
Und da kann man dann wechseln, so zwischen zwei Charakteren.
Hör mir auf. Hat die Unravel 2 gemacht, oder was?
Ja, genau. Also ich glaube, dass es wird. Also ich bin jetzt nicht groß daran interessiert. Ich finde ja auch User-Generated Content ziemlich überbewertet und overrated. Von daher habe ich eigentlich keinen Bock Shots darauf. Fired. Ja, habe ich auch keinen Bock, irgendwelche halbgaren random-generated Level von irgendeiner KI zu spielen. Aber ich glaube, dass sie unterstützend für Spieleentwickler tatsächlich sehr hilfreich sein kann. Also, dass du halt sagst, ich möchte gerne die und die Stimmung in dem Level haben, ich möchte gerne die und die Herausforderung, da muss irgendwie was drin sein. Und dann aus den Assets, die du schon hast und aus den Materialien, die KI dir dann quasi sagt, das wäre doch ein Vorschlag und auf der Basis kannst du es dann verfeinern und dann kannst du die KI quasi auch testspielen lassen. Ja, also ich glaube, so für Quality Assurance und für Beta-Testing wird es sicherlich auch ein valides Feld werden, dass die KI dann halt 80.000 Mal über Nacht, während du schläfst, durch den Level rennt und dir sagt, hey, guck mal hier, an der Stelle bin ich irgendwie immer hängen geblieben, ich habe dir den Level gleich mal umgebaut.
Scheiß Spiel, Refund.
Genau. Und ich habe hier schon 120% getestet, genau. Ich habe schon an GameStar geschickt, die haben schon den Test online gestellt. Nein, aber du weißt, was ich meine, oder? Dass das so unterstützend, dass du es quasi nicht nur einfach renderst, sondern quasi wirklich auch der dir dann direktes Feedback gibt, die KI, und vielleicht sogar Sachen optimiert und verbessert. Und ich glaube, in die Richtung wird sich das entwickeln und dafür kann das ganz sinnvoll sein.
Ich glaube, als Tool ist es eine sehr interessante Sache, weil du hast halt, dieser Testprozess ist super aufwendig und nervig und gerade Sachen auch irgendwie kaputt machen. Ich meine, das klingt für viele Leute immer total faszinierend. Oh ja, Spiele testen und so. Das ist ein mega langweiliger Prozess, wo wenig Leute wirklich Spaß dran haben. Also es gibt Menschen, die sind da passioniert drin, irgendwie Spiele kaputt zu machen, denen zolle ich auch irgendwie meinen Respekt und die werden hoffentlich auch bald irgendwann mal gut bezahlt. Vielleicht werden die auch bald von der KI ersetzt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja. aber das könnte tatsächlich hilfreich sein. Vor allem, wenn es halt irgendwas ist, was in Anführungszeichen über Nacht passiert oder im Hintergrund oder gerade wenn ich das oder selbst wenn ich das dann schon irgendwie, wenn ich den Stein setze in der Ecke, dass dann direkt irgendwie so ein Lampball aufgeht und dann sagt, oh, da kann ich aber wahrscheinlich nicht drüber springen oder irgendwie sowas. All diese Regeln, die man da definiert für ein Spiel, direkt irgendwie so einen kleinen Sanity-Check zu haben, der sich diese Sache anguckt und vielleicht auch einen Schwierigkeitsgrad dafür irgendwie definiert, das ist interessant. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad auch automatisiert durchaus nutzbar. Und es kann halt auch eine interessante Inspirationsquelle sein. Also gerade dieses auch, wenn wir so procedurally generated Content uns anschauen, dann ist es ja oft so, dass jetzt nicht irgendwie der Content danach finalisiert irgendwie ins Spiel reinkommt, aber dass es dann so eine Grundlage ist, von dem der Game Designer weg aus oder der Level Designer weg aus, was weiter stricken kann und sagen kann, hey, die Stelle gefällt mir irgendwie oder auch Artists und Designern, die arbeiten oft mit so ein bisschen random Input, gerade am Anfang von der Phase, wo sie irgendwie suchen, okay, ich brauche irgendwie Material, mit dem ich arbeiten kann oder ich brauche irgendwas, wovon ich ausgehen kann oder ich brauche Inspiration, dann kann sowas natürlich interessant sein. Also gerade wenn die dann irgendwie so einzelne Level generiert und dann macht sie zum Beispiel einen, wo man irgendwie gar nicht mit gerechnet hat, eine Idee, auf die man selber vielleicht gar nicht gekommen wäre, aber weil das irgendwie jetzt mal da ist und man da einmal durchgelaufen ist, dann kann man sich davon irgendwie inspirieren lassen, Teile davon übernehmen oder auch nicht. Also ist mit Sicherheit ein sehr, sehr, sehr interessanter Trend.
Und ich glaube auch für so, was man aus den Filmen kennt, für so Sprachsteuerung-Generierung. Weißt du, dass du als Designer der Zukunft irgendwie sagst, hey, Angelina, baue mir ein Level mit 18 Quadratmeter. So, dann steht der irgendwie so, ja. Und dann, ja, befüll den mal mit Bäumen. Ich brauche hier einen schönen Wald und werf ein paar Tiere rein. Also solche Geschichten lassen sich ja dann über KI tatsächlich auch lösen, wenn die KI dich versteht, diese Sätze macht und dir dann aber auch Gegenvorschläge bringt. So, ja, aber wir sollten darauf achten, unsere Tests haben ergeben, dass so und so viel Wasser besser ist, weil unsere Performance und so weiter und so fort. Weißt du, wie ich meine? Also das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass in diesem Bereich, was die kreative Erzeugung von solchen Leveln angeht, dass da eine KI sehr hilfreich sein kann, dass die das für dich macht, aber dir auch direktes Feedback dann geben kann. Ich habe jetzt voll Bock, Spieleentwickler zu werden, wenn diese KI so wäre, dass man da seine Ideen einfach umsetzt.
Ja, und dann kommst du irgendwann hin und sagst ja, I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that.
Ja, ja. Genau. Dein Spiel ist scheiße, ich habe ein viel besseres gemacht. Ja. Ja. Aber solange sie nicht für uns podcasten, bin ich ja beruhigt.
Ja, pass auf, es geht dann auch bald irgendwann los. Die fahren Autos, die machen unsere Podcasts, die fahren auf unseren Autobahnen, die hören unsere Podcasts und die bringen sich dadurch irgendwas bei. Also das wäre ganz übel. Ich bin da.
Ja, sie spielen ja sogar, weißt du, sie machen ja nicht nur die Spiele selber, sie spielen dann auch noch gegen uns und gewinnen auch noch gegen uns. Warum sollen wir dann über uns überhaupt noch mit Spielen abgeben?
Stimmt, was machen wir dann eigentlich?
Die sollen sie halt erstellen und selber spielen und selber streamen. Da haben wir doch dann einfach nichts mehr mit zu tun. Können wir uns wieder um andere Dinge kümmern.
Ja, und dann könnt ihr auch noch selber irgendwelche Hasskommentare verfassen, das wäre auch ganz angenehm. Dann hätte sich das Problem auch gelöst. Dann muss kein armer Troll mehr irgendwo im Heise-Forum sitzen und böse Sachen schreiben. Das ist doch schön.
Sehr schön.
Und das Problem
die auch Zukunft ist, die Zukunft ist rosarot. So. Gut, also das war unser kleiner Themenschwerpunkt AI. Es hat sich witzigerweise so angesammelt diese Woche, fand ich aber mega spannend. Vielen Dank für deine Zeit und deine Mithilfe an diesem News-Format wie immer. Macht sehr viel Spaß mit dir.
Sehr gerne.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Themenvorschläge schicken im Themenvorschlagskanal auf unserem wunderbaren Discord mit der weltbesten Community, die man je gesehen hat.
Kann ich meine bestätigen.
Völlig ernst, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung dort. Schaut doch da mal vorbei, findet ihr auf unserer Webseite auch auf der rechten Seite ist so ein Link zu einem Discord, so eine Art Mischung aus Chat-Server und Forum. Da findet ihr uns auch, Daniel, Micha, du bist auch natürlich ständig dort als @koffeinvampir, genauso wie auf Twitter.
Wunderbar.
Zu finden. So geht das jetzt zu Ende. Dann hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.
Tschüss.
Oder irgendwie Sprachstörungen. Ich muss auch von der KI ausgetauscht werden.